Die Fußballsprache ist überhaupt kein bisschen langweilig, sondern enorm vielfältig, über 150 Jahre gewachsen und immer vielfältiger geworden. Es gibt viele Sprachbilder, es gibt viele Wörter aus verschiedenen Sprachen, es gibt verschiedene Wörter, die dasselbe bezeichnen, wie zum Beispiel Pille, Pflaume, Ball, Leder, Spielgerät. Und besonders die Sportreporter, also diejenigen, die über Sport berichten, schriftlich oder eben auch mündlich, benutzen sozusagen die gesamte Vielfalt, um das, was auf dem Platz und drumherum passiert, zu beschreiben und auch sozusagen lebendig zu machen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Es geht so ein bisschen weiter in meinem Lesesommer, wobei ich euch jetzt eher indirekt ein Buch vorstellen möchte, weil das Gespräch, was ich mit meinem Gast führe, geht eher über mich selber. Ungewöhnlich, aber ich habe mich quasi mal selbst überprüft, habe gedacht, Mensch, Radi, was machst du eigentlich so? Weil ich jetzt am Wochenende nochmal in Berlin gewesen bin und habe dort die Fußballkommentatoren vom Streaming-Anbieter FlashScore gecoacht und geschult. Und ja, dann fragt man sich natürlich auch immer so ein bisschen sich selbst, machst du es alles richtig? Wie können die jungen Kollegen von dir lernen? Wie können sie besser werden? Und ich habe dafür ein Buch in die Hände bekommen mit dem Titel Wörterbuch der Fußballsprache. Armin Burkhardt hat das geschrieben. Er ist Sprachwissenschaftler und hat sich genau damit auseinandergesetzt. Und da habe ich mich ja jetzt quasi selbst mal ausgeliefert, dem Armin Burkhardt, um über uns Kommentatoren zu sprechen. Wie machen wir das überhaupt? Machen wir das richtig oder das falsch? Was für Wörter nutzen wir? Sprechen wir am Konsumenten, am Hörer, am Zuschauer vorbei, weil der sagt, ich kann das nicht hören, ich verstehe gar nicht, was will er von mir? Falsche Wörter benutzen, die inhaltlich eine völlig falsche Bedeutung haben. Sehr, sehr interessant. Deswegen, mein Gast heute ist eben der Sprachwissenschaftler Armin Burkhardt, mit dem ich über die Fußballsprache von uns Kommentatoren gesprochen habe. Wie ist denn das überhaupt? Was hat sich geändert in der ganzen Zeit, wo Fußball live übertragen wird? 70 Jahre, auch noch länger her, aber so die letzten 70 Jahre, sagen wir 1954, das Finale von Bern, haben wir sicherlich alle noch irgendwo auf der Festplatte im Kopf. So das allererste Mal eine große Übertragung vielleicht für die Masse von Herbert Zimmermann damals im Radio zumindest übertragen, obwohl man das immer wieder zu den Fernsehbildern stellt, aber es war eine Radioübertragung. Haben wir alles noch im Ohr und seitdem hat sich das ja alles völlig anders entwickelt. Es muss irgendwie noch spektakulärer sein und unterhaltsamer und noch ein Spruch und noch ein Gag. Und ja, ist das alles richtig so oder sollte es anders sein? Armin Burkhardt ist mein Gast und er wird es gleich sagen. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für Radio und Fernsehen, insgesamt 8 Sender, unter anderem das Sky und ZDF mit dabei. Viele Radio- und Streaming-Anbieter, habe über 1800 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live übertragen. Welt- und Europameisterschaften, zuletzt auch die EM in Deutschland mit dem Finale noch. Das ist bei mir auf der Homepage ralfbosse.de auch noch zu hören, wenn ihr da mal reinhören wollt, wie ich das damals gemacht habe. Das heißt, damals, so lange ist es ja auch noch nicht her. Ich bin auf allen Plattformen soziale Medien mäßig vertreten. Wenn ihr da Kontakt zu mir haben wollt, gerne über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, ja. Twitter mittlerweile heißt es ja X. Da wollen wir mal reinhören in das Gespräch mit Armin Burkhardt, Sprachwissenschaftler. Er hat sich beschäftigt, und das tut er schon sehr, sehr lange, mit der Sprache der Fußballkommentatoren und Reporter. Ist ja ein kleiner Unterschied, Fernseh, Radio. Das Buch heißt Das Wörterbuch der Fußballsprache, erschienen im Marete Verlag, kostet 26 € und ist auch ein Gegenstand von dem Gespräch mit Armin Burkhardt. Armin Burkhardt darf ich begrüßen, der ist Sprachwissenschaftler, untersucht die deutsche Sprache, aber nicht nur einfach die deutsche Sprache, sondern die Sprache der Fußballkommentatoren. Meine Sprache untersucht der Armin Burkhardt. Ich sage immer, wenn ich so die Reporter coache, das ist meine Mauerkelle, mit der muss ich los, um das Haus so zu bauen, dass der Einwohner dann in diesem Haus später sagt, das wackelt nicht, das ist gut, da kann ich mich drin wohlfühlen. Sprache für Fußballkommentatoren, Armin Burkhardt. Ist es so langweilig, wie sich's anhört, dass man sich sowas als wissenschaftliches Ziel nimmt, das zu untersuchen, was Sportkommentatoren, wir wollen ja hier im Bereich Fußball bleiben, an Worte verwenden, um etwas zu beschreiben, was ich vielleicht sehe oder eben nicht sehe, weil ich es nur höre?
Die Fußballsprache ist überhaupt kein bisschen langweilig, sondern enorm vielfältig, über 150 Jahre gewachsen und immer vielfältiger geworden. Es gibt viele Sprachbilder, es gibt viele Wörter aus verschiedenen Sprachen, es gibt verschiedene Wörter, die dasselbe bezeichnen, wie zum Beispiel Pille, Pflaume, Ball, Leder, Spielgerät. Und besonders die Sportreporter, also diejenigen, die über Sport berichten, schriftlich oder eben auch mündlich, benutzen sozusagen die gesamte Vielfalt, um das, was auf dem Platz und drumherum passiert, zu beschreiben und auch sozusagen lebendig zu machen. Und ich habe ja darüber ein Wörterbuch geschrieben, das insgesamt 2500 Fußballwörter enthält. Und ich glaube, diese Zahl alleine spricht schon für die große Vielfalt der Fußballsprache.
Dieses Buch habe ich jetzt auch bei unserem Gespräch gerade vorliegen. Wörterbuch der Fußballsprache, erschienen im Arete Verlag. Von Abblocken bis Zweitligist, also von A bis Z, haben Sie alles dort aufgelistet über viele, viele Jahre, was die Fußballsprache benutzt und vor allem, welche Bedeutung dahinter steckt. Aber nicht einfach nur aufgelistet, sondern Sie haben sehr interessant, ja, ich möchte fast sagen, eine Einführung da geschrieben, was man da so feststellen kann und womit man es eigentlich zu tun hat in der Fußballsprache. So mein Eindruck ist, als Kind, die Kommentatoren, die ich damals erlebt habe, zu dem, was die Kommentatoren heute machen, was ich mache, eine immense Entwicklung, viel mehr Emotionen, viel bunter, ja, fast das Ziel, irgendeine Beschreibung zu finden, die ein Kollege noch nie gehabt hat. Ich bin der Allererste, der was entdeckt hat. Ist das mittlerweile so, dass man sagen muss, in den letzten 50 Jahren hat sich das komplett gewandelt?
Also so weit würde ich nicht gehen. Komplett gewandelt nicht. Der Fußball selber und die Gesamtberichterstattung, auch die Präsenz des Fußballs in der Gesellschaft haben sich gewandelt, so dass insgesamt viel mehr über Fußball gesprochen wird, innerhalb wie auch außerhalb der Medien. Die Sprache ist durch den Wandel des Fußballs selbst auch, weil ja viel vielfältiger geworden, weil die einzelnen Szenen im Fußball selber, die einzelnen Handlungen, viel vielfältiger geworden sind. Wenn es keinen Übersteiger gibt, braucht man auch kein Wort dafür, ne? Und wenn noch niemand einen Rabona-Trick gemacht hat, dann auch nicht. Und diese vielen Details, ne, die unterschiedlichen Arten von Schusstechniken und unterschiedliche Arten von Ballbehandlungen, Taktiken und so weiter, führen ja dazu, dass man sich vielfältig ausdrücken muss. Der Kreativität der Journalisten sind da kaum Grenzen gesetzt. Sie machen ja dadurch die Berichterstattung sowohl anschaulich als auch lebendig. Nun war das aber in berühmten Reportagen vor 70 Jahren auch schon so. Denken Sie nur an die berühmte Reportage von Herbert Zimmermann über das Wunder von Bern, wie Rahn das 3:2 schießt, oder wie Toni Turek als Fußballgott metaphorisiert. Also da kann man doch auch sehen, wie viel Emotion da auch schon im Spiel war.
Für mich ist das bis heute die allerbeste Fußballkommentierung, die es je gegeben hat. Das muss ich wirklich sagen. Es hat sich seitdem aus meiner Sicht nichts ergeben, was das übertrifft, was Herbert Zimmermann als Radiokommentator, muss man ja sagen, man meint ja, es wäre Fernsehkommentar, dort gemacht hat. Und Sie sprechen vom Fußballgott. Herbert Zimmermann ist ja jahrelang quasi kaltgestellt worden, weil die Kirche sich ja fürchterlich aufgeregt hat, also beschwert wegen Fußballgott, Blasphemie und so weiter.
Ja, das stimmt. Ja.
Da ist einiges gewesen.
Aber das ist ja gerade, ich meine, der wird ja auch gewusst haben, dass es damals, sagen wir mal, in der Gesellschaft nicht bei allen Anklang gefunden hätte, wenn er diese Metapher wählt. Aber die ist ihm rausgerutscht in der Emotion, ne? Und war ja auch angesichts der Leistungen, würden wir heute sagen, des Torwarts Toni Turek auch angemessen.
Also heute würde sich niemand darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, würde man ja sagen, hey, geiler Begriff, bin ich gar nicht drauf gekommen.
Vor allen Dingen, diese Reportage von damals, manche nennen sie auch die Mutter aller Fußballreportagen. Und ich glaube mit Recht.
man muss ja auch sagen, ich sage jetzt mal, die Radio- oder wir Radiokommentatoren, wir sind ja auch so, dass wir sehen und durch den Kopf quasi alles, was wir sehen, in Worte fassen, sofort raus muss, live. Ein Fernsehkommentator kann auch mal ruhig sein, weil der Fernsehzuschauer sieht. Beim Radio sieht man nichts. Ja. Ich muss durchgehend reden. Und das, was ich jetzt gerade in Worte zusammenfasse, sollte, wenn eben möglich, so unanstößig sein, dass ich das, was ich gesagt habe, keine Probleme bereitet. Ja. Man hat dann nur eine Chance. Ich sage immer, für Worte gibt es kein Tippex. Also ich kann es nicht mehr löschen. Das ist raus, alle haben es gehört und sagen, Gottes Willen, was war das jetzt gerade? Da kommt man nicht mehr mit hin. Ja, ja. 1974, das wissen Sie natürlich auch, mit Burkhardt, das Finale Deutschland-Niederlande, Rudi Michel kommentiert. Und da habe ich so in Erinnerung Müller und 2-1. Und das ist dann aber auch schon das Maximale der Emotion, was da rauskommt. Zu heute völlig undenkbar. Wir denken an 2014, gut, auch schon wieder 10 Jahre her, aber Götze macht es, er macht es. Das sind ja alles mehr Emotionen rein. Durfte man das früher gar nicht?
Ich weiß nicht. Man muss ja immer dran denken, dass die Zeiten sich wandeln. Damit auch die Umgangstöne auch in den Medien, vielleicht auch größere Vorsicht Nachbarn gegenüber, damals vielleicht auch noch aus politischen Gründen, weil es ja gegen die Niederlande ging. Und da sind vielleicht auch gewisse Hemmungen zu beobachten beim Kommentator.
Ja, das muss man natürlich auch sagen, individuell. Die Persönlichkeit des Kommentators kommt dann wahrscheinlich auch raus. Ich meine auch festgestellt zu haben, dass es so einen Wettbewerb gibt zwischen den Kommentatoren. Jeder versucht, irgendwas rauszufinden, was Nagelneues zu machen. Eine Zeit lang waren die Spiele alle angekommen. Jetzt sind sie alle, haben das Momentum auf ihrer Seite.
Ich glaube, allen Dingen haben sie alle Qualität.
Ja, das stimmt. Und ganz neu kommt jetzt, glaube ich, All-In. Das ist so der neue Begriff.
Ja, ja.
Also irgendwie kommt immer irgendwie was aufgeploppt. Zucken Sie dann als Sprachwissenschaftler zusammen, wo Sie sagen, mein Gott, haben Sie jetzt schon wieder entdeckt? Das ist ja völliger Blödsinn.
Nein, ich sehe ja, wo es herkommt. Es kommt in der Regel aus anderen Bereichen der Gesellschaft beziehungsweise des Sports selbst, die diese Begriffe hervorgebracht haben, die dann sozusagen als Metaphern in die Sportsprache oder besonders in die Fußballsprache einwandern und teilweise auch wieder zurück. Zurück, fange ich damit mal an. Wir kriegen ja im Alltagsleben gelegentlich auch Elfmeter oder die rote Karte gezeigt oder die gelbe wenigstens und so weiter. So sieht man ja innerhalb oder außerhalb der Politik, dass die Sport- oder Fußballsprache da Auswirkungen hat auf die normale Sprache. Und die Fußballsprache wiederum, die zieht Wörter aus anderen Bereichen an. Bei All-In ist es, glaube ich, Poker, aber ich kenne mich da mit Kartenspielen nicht besonders aus. Aber auch andere Sportarten. Beim Fußball haben wir neuerdings auch einen Rückraum, Schüsse aus dem Rückraum, vom Handball und natürlich, dass überhaupt eine Partie gespielt wird. Das erinnert natürlich an den Schach, wo es auch herkommt. Und die Partie könnte Remis enden, wie beim Schach. Man macht Gegenstöße vielleicht, ne? Das ist dann mehr Fechten. Oder es gibt Powerplay oder Ellenbogenchecks wie beim Eishockey. Und deswegen, da ist eine ständige Wanderungsbewegung zwischen den einzelnen Bereichen hin und her. Und die Bereiche, die besonders viel Aufmerksamkeit haben, und dazu gehört auch Fußball, die strahlen sozusagen am meisten auf die restlichen Bereiche der Gesellschaft aus.
Also interessant ist ja tatsächlich, dass man das Wörterbuch des Kommentators, also jeder hat sein eigenes persönliches, aber dass er das doch ständig ausweitet, dass er immer bereit ist, neue Worte mit dazuzunehmen. Also bei mir ist das zuletzt mit dem Begriff Rebound, also ein abgewehrter Ball springt dann weg zur ohnehin schon ballbesitzenden Mannschaft, holt den Rebound. Passt natürlich nur im Basketball eigentlich.
Ja, ja, das ist wieder Basketball, ja, ja.
Aber eigentlich, vom Begriff her, würde jetzt ein Fußballhörer, Zuschauer nicht sagen, was ist das denn? Sondern er hat sofort eine Vorstellung, was damit gemeint ist. Erleichtert das, dass ein Fußballfan eigentlich bereit ist, auch seine Fußballsprache ständig zu erweitern, dass also zwei Seiten, Kommentator und Fußballfan, sich doch immer wieder sprachlich treffen, weil da selten Begriffe bei sind, wo der Fußballfan sagt, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört.
Ja, das ja. Aber auf der anderen Seite ist der Fußballfan ja im Allgemeinen einer, der sich nicht nur für Fußball, sondern mindestens auch für andere Ballsportarten interessiert. Und deswegen kann er viel leichter diese Übertragungen zwischen den Ballsportarten auch leisten. So wie beim Handball. Ich bin ja Handballer eigentlich. Und wir haben immer von Tempogegenstößen gesprochen. Neuerdings spricht man beim Fußball auch von Kontern. Und manchmal spricht man beim Handball auch von Kontern und beim Fußball manchmal auch von Tempogegenstößen. Und beides wird natürlich hin und her verstanden, weil die Leute, die Fußball gucken, ab und zu wenigstens auch Handball gucken und umgekehrt.
Ich bin am Wochenende in Berlin gewesen, weil ich dort die Reporter von dem Internet-Streaming-Anbieter FlashScore geschult habe und habe unter anderem über Synonyme gesprochen. Ich sage, Leute, ihr müsst mehr Wörter, Alternativen finden für zum Beispiel Ball. Nicht immer Ball, 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 sondern da gibt es viel, viel mehr. Sie haben in Ihrem Buch viele Beispiele und deswegen habe ich das Buch auch in diesem Seminar mitgebracht. Ich sage, guckt hier mal rein und schreibt euch das auch und bestellt euch das. Dann könnt ihr noch einmal euer Wörterbuch auswendig lernen und vergrößern. Ist Synonyme wichtig? Oder wenn ich jetzt 90 Minuten vom Ball rede, wird es dem Zuhörer, Zuschauer eigentlich relativ egal sein?
Ja, also mir wäre es nicht egal. Ich finde es ganz generell wichtig, besonders fürs Schreiben, dass man Formulierungsalternativen findet und nicht immer dasselbe sagt. Früher sagte man immer Variatio delectat, also die Vielfalt erfreut den Leser oder Hörer. Und das gilt ja auch weiterhin. Und nun ist es so, dass der Fußballsprache aus mehreren Schichten besteht, also aus Fachsprache einerseits, Jargon andererseits und dann das, was wir, also den Jargon, der auf den Sportplätzen gesprochen wird von den Spielern oder auch Zuschauern mit den Spielern. Und das Dritte ist das, was man Reportsprache nennt, also die Sprache der Sportreporter, die eben auch besonders vielfältig ist, aber auch der Jargon. Und alle diese drei Bereiche haben sozusagen Bezeichnungen für die wichtigen Elemente, die im Fußball vorkommen. Also das Tor, ne, dafür hat man im Jargon auch so Wörter wie Kasten, Bude, Gehäuse haben dann wieder die Sportreporter dazu erfunden. Oder auch in die Maschen, die Maschen statt Tor zu sagen. Das nächste, was wichtig ist, ist natürlich der Ball, haben Sie ja schon erwähnt. Der Ball, der natürlich in der Fachsprache Ball heißt, aber bei den Spielern unter Umständen Pille, Pflaume, Ei, bei den Sportreportern dagegen Leder oder Spielgerät oder sogar Kugel. Ne? Und so hat man gerade für diese besonders wichtigen Spielelemente ständig Synonyme als Alternativen zur Verfügung. Die machen das Sprechen auch besonders des Sportreporters eben interessanter und lebendiger. Allerdings ist es so, dass die Sportreporter eher dazu neigen, Jargonwörter zu übernehmen, also meinetwegen Pille zu sagen oder meinetwegen auch Bude fürs Tor. Aber umgekehrt die Jargonsprecher, die Spieler eher nicht sagen würden, gib mir mal das Spielgerät oder pass mir mal die Kugel zu. Ne? Da sieht man jedenfalls auch, dass das unterschiedliche Bereiche sind, die nebeneinander existieren, sich aber auch vermischen, besonders in der Sprache der Sportreporter.
Interessant, haben Sie gerade einen Begriff erwähnt, wo ich jetzt auch so beim Zuhören, wie Sie das erzählt haben, gesagt habe, gedacht habe, das ist ja auch so ein Wort, wo man eigentlich sagt, völliger Blödsinn. Das Tor.
Ja.
Wir denken jetzt zum einen an das Gebilde, also Pfosten, Latte, Tor. Der Begriff Tor, also das kennen wir ja vom Garagentor, Gartentor und so weiter.
Ja.
Ein Tor, wie wir das ja von der Ursprungsidee des deutschen Wortes Tor her kennen, sieht ja im Leben nicht so aus wie das Ding, wo das Runde ins Eckige muss.
Nö, aber wie eine Bude sieht es auch nicht aus. Ne?
Ja, ist ja völlig verrückt.
Nicht wirklich, ne?
Also man verbindet
man einen muss Begriff, mal, wo alle mal wissen, überlegen, man muss mal überlegen, wie es angefangen hat. Angefangen hat es ja in England mit Goal. Und Konrad Koch 1864 1875 in seinem Regelheft hat das übersetzt mit Mal. Ein Goal ist ein Mal, also ein Mal als Zielpunkt, ne? Und er hat das Wort benutzt, es wurde auch im Fußball eine Weile benutzt, auf den Plätzen, die in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, ist dann wohl der Begriff Tor entstanden, als Metapher, weil der Ball, nachdem er ursprünglich über dieses Goal-Mal getreten werden musste, dann unten durchgetreten wurde, nach der Regeländerung in England, zum Association Fußball. Und dann ging der Ball ins Tor oder durch, durch das Tor hindurch. Und dann hat man es als Tor gesehen. Und Konrad Koch hat 1903 in einem Aufsatz, wo er Verdeutschungen angeboten hat für die englischen Originalausdrücke, da hat er zum ersten Mal gesagt, das Wort Tor ist viel frischer als das deutsche Wort Mal, also ersetzen wir es in Zukunft durch das Wort Tor. Und seitdem ist sozusagen Tor das offizielle deutsche Wort dafür, während es in anderen Sprachen normalerweise, in den meisten, die ich kenne, heißt es immer entweder Goal, oder es ist eine Übersetzung davon. Nur im Deutschen eben nicht.
Ja, Goal würde auch durchaus Ziel
bedeuten. Im Deutschen ist es eben eine Metapher. Ne?
Ja.
Kann man auch gut rufen.
Ja.
Im Französischen heißt es But. Aber das ist immer schlecht zu rufen auch, wenn das But gefallen ist. Ne?
Im Niederländischen heißt es wohl
Dulpünd.
Also das ist ja viel zu lang. Da kommen mit unseren drei Buchstaben ja ganz gut hin. Sie haben in diesem Buch, was ich hier auch vorliegen habe, das Wörterbuch der Fußballsprache, wo Sie gerade den Herrn Koch erwähnen, Konrad Koch, nochmal darauf hingewiesen, als er diese deutschen Begriffe für die englischen quasi festgelegt hat, dass die Vereine damals das bestellen konnten, um es in ihrem Sportleim auszuhängen, damit die Leute lernten, welche Begriffe der Deutsche für den Fußball verwenden sollte. Das ist ja höchst interessant, dass man das quasi bestellen konnte damals schon.
Ja, es war beim Tennis übrigens so ähnlich damals. Es war die Zeit des Sprachpurismus im Deutschen Kaiserreich, wo man englische und französische Ausdrücke generell vermeiden wollte. Und das galt dann auch für den Fußball, der zudem noch in der Konkurrenz stand zu der urdeutschen Sportart Turnen. Und darum hat sich Konrad Koch mit dem DFB zusammengetan. 1900 war der ja gegründet worden. Er hat dann im Auftrag vom DFB Papptafeln mit diesen seinen Vorschlägen erarbeitet. Es sind im Grunde genommen dieselben Vorschläge wie in dem Aufsatz von 1903. Also Verdeutschungsvorschläge, die auf Papptafeln aufgezogen und an die Fußballvereine verschickt wurden. Die sollten dann in der Kabine aufgehängt werden, damit man sich diese englischen Wörter wie Halfback oder Center Forward oder sowas auf jeden Fall abgewöhnt. Und das ist ja dann tatsächlich auch passiert.
Ja, das geht es anscheinend wirklich nicht. Aber dann haben wir ja eigentlich so eine Parallele zu heute, dass auch da irgendjemand irgendwann, bin jetzt mit diesem Begriff All-In quasi jetzt gewesen,
ja,
etwas erfindet und sagt, das nehme ich jetzt rein mit in mein Fußballwörterbuch und in der Hoffnung vielleicht sagen, also guter Begriff, den übernehme ich. Es gibt ja durchaus Kollegen im Medienbereich, die die gesamte Woche sich hinsetzen, ihre vermeintlich schnell entdeckten Sprüche, die sie mal so eben spontan rausschütteln, sich die ganze Woche schon aufschreiben, damit sie die an der passenden Stelle unterbringen können. Ja. Spontan ist es also überhaupt nicht, sondern die sind da schön vorbereitet und haken das dann der Reihe nach ab. Aber das muss man natürlich denen zugutehalten. Sie gehen da mit offenen Ohren durch das Leben und entdecken Begriffe, wo sie sagen, oh, das kann man noch mal verwenden, das ist doch eigentlich ganz schön, das ist ja abgekassiert worden oder etwas ähnliches, ne? Das ist gelutscht und solche Geschichten.
Spricht doch für Professionalität, ne? Also kann man ja nicht anders sagen. Es ist zwar weniger spontan, aber es ist sozusagen das Aufgehen im Beruf.
Aber eben auch, dass die normale deutsche Sprache durchaus für Fußballkommentatoren, Fußballsprache Verwendung findet, dass man Begriffe transportiert.
Ja, das sicher auch, ja, klar.
Eins habe ich jetzt in Ihrem Buch, muss ich zugeben, nicht so ganz verstanden. Sie sprechen von Metonymie.
Ja.
Da habe ich natürlich sofort raus und gesagt, was soll das denn jetzt wieder heißen? Ich habe es gelesen und ich weiß auch, was jetzt dahinter steckt, aber wenn Sie es mir und vor allem den Hörern natürlich vom Bosses Bundesliga-Blog nochmal erklären können, dann sind die alle eine Ecke weiter. Was ist denn damit gemeint mit dem Begriff Metonymie?
Ja, also Metonymie eigentlich. Es kommt von auch nochmal der Name, aber egal. Worum es dabei geht, ist das, was auch im normalen Leben immer wieder passiert, dass ein Wort mit seiner Bedeutung verschoben wird, um etwas anderes zu bezeichnen oder auch zu bezeichnen, was damit unmittelbar zusammenhängt. Das klassische Beispiel ist dafür, dass man sagt, ich trank ein Glas. Man trinkt ja nie das Glas, sondern immer den Inhalt. Ne? Und man verschiebt sozusagen die Bedeutung von Glas vom Material auf den Inhalt. Ne? Und in der Fußballsprache passiert das besonders oft bei allen Arten von Stößen, Schüssen. Also zum Beispiel haben wir das Wort Ecke. Die Ecke ist eigentlich nur natürlich diese Spielfeldecke, wo die Eckfahne steht. Aber das ist das eine. Aber wir sagen auch, jemand tritt die Ecke. Aber einer tritt nicht die Ecke, sondern tritt den Ball, der da auf dieser Viertelkreislinie am Eckpunkt liegt. Und wenn der Ball dann getreten ist und jemand köpft ihn ins Tor, dann sagt man, Füllkrug köpfte die Ecke ins Tor. Aber natürlich nicht die Ecke, sondern den Ball, der von dem Eckpunkt getreten worden war. Und wenn man sagt, der Schiedsrichter pfeift Ecke, dann pfeift er natürlich nicht, dass da irgendwo ein Eckpunkt ist, sondern dass eine Situation eintreten will, wird, die von den Regeln vorgesehen ist, nämlich dass der Ball, der die Torlinie neben dem Tor überschritten hatte, von dort wieder ins Spiel getreten wird. Ja? Und all das bezeichnet das Wort Ecke. Jetzt. Obwohl der Ausgangspunkt eben einfach nur der Eckpunkt ist. Und das sind also jetzt inzwischen schon, die ich erklärt habe, drei Metonymien, die von der ursprünglichen Bezeichnung des Eckpunktes ausgegangen sind. Und so ist das auch bei allen anderen Schüssen. Elfmeter ist eigentlich ja nur die Entfernung. Wenn ein Schiedsrichter Elfmeter entscheidet, dann entscheidet er, dass es jetzt einen Strafstoß von dem Elfmeterpunkt gibt. Wenn jemand den Elfmeter verwandelt, dann hat man einen Ball ins Tor geschossen, der auf dem Elfmeterpunkt gelegen hat. Und der Torwart kann den Elfmeter sogar parieren. Das heißt, den Schuss, der vom Elfmeterpunkt nach der Entscheidung des Schiedsrichters ausgetreten worden war. Und so weiter. Das kann man eigentlich auf alle Arten von Schüssen anwenden. Also die Fußballsprache ist nicht nur voller Metapher, sondern auch voller Metonymie.
Interessant ist ja, dass diese Metonymie, die Sie sagen, eigentlich falsch ist, denn der Elfmeter ist ja nicht 11 Meter, sondern 10,97 Meter, um das eigentlich genauer zu sagen, um die anderen Distanzen umzurechnen. Gut, da fehlt ein bisschen was, deswegen sagen wir 11 Meter, aber es ist eigentlich ein Begriff, der so falsch ist. Aber dieses Metonymie, was Sie sagten, da bin ich ja dankbar dafür, denn das ist mir zuletzt auch so ein bisschen aufgefallen, wenn ich Handball kommentiert habe, die Halle steht Kopf. Und da habe ich dann auch ein paar Mal drüber nachgedacht, Ralf, das stimmt doch, die alle sind Gebäude, wie soll das Kopf stehen? Und habe dann angewöhnt, entweder diesen Begriff zu wenden, um dann sofort zu sagen, es geht natürlich nicht so, die Zuschauer stehen da Kopf, feiern entsprechend. Also man müsste mit der Sprache schon ein bisschen genauer umgehen. Oder glauben Sie, dass die Fußballfans sagen, ist mir gar nicht aufgefallen, ist mir eigentlich auch egal.
Ja, das Kopfstehen ist ja sozusagen eine Mischung zwischen Metapher und Metonymie. Einerseits eben die Metapher steht Kopf. Die stehen ja nicht wirklich Kopf, sondern nur bildlich sozusagen. Und andererseits ist der Kopf eben wichtig, weil der Kopf steht für die Person, die den Kopf hat. So dass wir auch sagen, zum Beispiel pro Kopf, ja, kostet das so und so viel. Natürlich meint man pro Person, die den Kopf hat.
Ich habe schon so das Gefühl, dass diese Kommentatorensprache, Fußballsprache eigentlich ungenau sein darf, aber trotzdem alle wissen, was gemeint ist.
Ja, ja, naja, nun, die so richtige Genauigkeit ist auf dem Platz ja auch nicht gegeben. Das ist ja vielleicht auch das Schöne am Fußball, vielleicht auch im Verhältnis zu manchen anderen auf Sportarten, wo es präziser zugeht. Da, weil man das mit dem Fuß machen muss, kriegt man es nie so genau hin wie ein Handballer, der den Ball oben in den Winkel knallt. Ne? Und es ist dann, natürlich kriegen es manche trotzdem hin, aber nicht mit derselben Regelmäßigkeit. Ne? Also der Fuß ist eben nicht so präzise wie die Hand. Und deswegen ist das Fußballspiel auch nicht so präzise wie meinetwegen Handball oder Eishockey. Aber das ist gerade das Schöne daran.
Ja, irgendwie komisch. Ne? Zwei Gruppen unterhalten sich, Kommentator und Fußballfans, Hörer und Zuschauer, verwenden ein Wörterbuch, was jeder persönlich für sich selber hat. Das wimmelt eigentlich von Fehlern, was inhaltlich völlig ungenaue Dinge beschreibt. Und trotzdem verstehen sich alle.
Ja. Verrückt. Naja, es geht nur, wenn man das Spiel eben auch genau genug kennt und deswegen sofort Vorstellungen entwickeln kann. Und deswegen, das hätte ich vorhin fast noch gesagt, einer meiner Magdeburger Examenskandidaten, der auch Journalist ist beim MDR, der hat eine Masterarbeit geschrieben, die heißt Bilder hören. Und das ist ja, er hat da das analysiert, was gerade Rundfunkreporter machen, am Beispiel der Bundesgartenschau, also nicht Fußball. Aber es ist eben auch eine richtige Kunst, Zuschauern das sozusagen lebendig und anschaulich zu vermitteln, was er nicht sehen kann. Aber dazu muss er natürlich eine gewisse Grundvorstellung haben von dem, worauf Bezug genommen wird. Ne? Und beim Fußball ist es ja viel einfacher vielleicht als bei der Bundesgartenschau, weil da beim Fußball ein abgegrenztes Spielfeld ist, das auch abgekreidet ist und die Spielfeldelemente, da steht alles fest. Dann kann man sich vieles, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn es nur bildhaft genug beschrieben wird.
Ja, die Fantasie der Kommentatoren ist da schon notwendig, aber auch vom Hörenden, Zuschauenden, dass die bereit sind, das quasi auch aufzunehmen und nicht sich da aufregen, weil der labert da, ich kann mich nicht mit klar. Ist vielleicht auch ein Generationenproblem, dass junge Leute eher mit bunter Sprache klarkommen als die Älteren. Das kann auch durchaus sein. Armin Murkert, das Wörterbuch der Fußballsprache im Arete Verlag entschieden, kostet 26 Euro. Vielen, vielen Dank, dass wir mit Ihnen mal sprechen durfte, dass ich Sie erreichen durfte, um mit Ihnen mal über das Wörterbuch, beziehungsweise die Fußballsprache zu sprechen. Wie ist sie überhaupt? Wie verwendet der Kommentator sie? Und macht er das überhaupt alles richtig? Und wir haben schon gemerkt, Fußballsprache ist lebendig. Der Wandel des Fußballs sorgt auch für die Veränderung der Sprache. Also das eine ist die Ursache, das andere die Reaktion darauf. Sehr schön, Armin Burkhardt. Vielen, vielen Dank. Wünsche Ihnen weiterhin für die Zukunft alles Gute. Und ich glaube, Sie haben so viele interessante Bücher geschrieben. Könnten wir vorstellen, dass wir uns vielleicht auch nochmal wieder treffen werden?
Ja, aus meiner Sicht können wir das gern tun.
Vielen Dank dafür. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch Ihnen. Ja. Tschüss.
Dankeschön, Armin Burkhardt. Ich merke, ja, selbst bei diesem Gespräch, das kann jetzt ein bisschen dröge werden, aber innerlich total interessant und wichtig. Für mich ja sowieso, weil Sprache, Worte sind nun mal, ich habe es eingangs gesagt, meine Maurerkelle. Die muss ich hegen und pflegen, die darf nicht einrosten, die muss immer glänzen, damit ich da die besten Gebäude in der Reportage hinstellen kann für euch. Von daher fand ich das sehr, sehr wichtig und richtig, dass ich mit Armin Burkhardt mal drüber gesprochen habe. Das Buch heißt, das Wörterbuch der Fußballsprache im Arete Verlag erschienen, für 26 Euro. Wer also in diesem Bereich tätig ist, der sollte sich das auf jeden Fall holen. Das Buch ist, ich blätter mal eben durch, 464 Seiten stark. Alleine das A bis Z aufgelistete Wörterbuch, was da alles drinsteht. Ich weiß nicht, gibt es was über Buchstaben Q, der ist ja wahrscheinlich jetzt sehr wenig verwendet worden, wobei mir das jetzt auch im Moment nicht auffällt oder einfällt, was mit dem Buchstaben Q vielleicht zu machen ist. Hat er was Ach ja, natürlich, Qualifikationsspiel, Qualifikationsturnier, sich qualifizieren, querlegen, Querpass, alles das, die Bücher, die Armin Burkhardt schreibt, sind da sehr, sehr interessant und ja, das würde ich euch ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ein erfolgreiches Wochenende. Ja, es geht los. Jetzt gilt es wieder. DFB-Pokal ist angesagt. Ich selber werde am Wochenende bei Sky Schweiz arbeiten mit einem Spiel der Italiener, die auch wieder anfangen. CFC Genua gegen Inter Mailand. Der Meister ist gefordert. Samstag um 18 Uhr. Und Sonntag Ligue 1, wie das immer so schön heißt, auch das bei Sky Schweiz mit dem Spiel Stade Rennes gegen Olympique Lyon, Anstoß 20.45 Uhr. Ja, Sky Schweiz, das heißt, ihr könnt es nur in der Schweiz sehen. Das war's dann für heute. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.